Welcome back! Hallo, hier sind sie wieder. Die Boys aus der Zukunft ohne Michi. Popkultur-Beichtstuhl Episode 70. Nicht mal letztes Mal einen 69-Witz gemacht. Aber Scheiße. Diesmal Episode 70.
Und sie wird geflucht, oh Gott.
Genau. Heute nur mehr zu zweit. Also, was hat nur mehr ist falsch. Nur mehr heute ausnahmsweise zu zweit. Das klingt schon ganz schön falsch. Mit mir im virtuellen Aufnahmezimmer ist der nicht mehr ganz so humpelnde Daniel Enstrasser. Hallo, Enti.
Hallo. John Cena. Begrüße. Ich weiß gar nicht, warum ich den Witz jetzt gemacht habe, weil ich kurz daran denken müssen, wie mich der Marco immer getestet hat, früher, ob ich noch weiß, wie die John Cena-Melodie geht. Auch ich begrüße den Marco mit mir im Beichtstuhl. Das Intro war sehr, sehr gut.
Wow.
Leider.
Wow. Also wenn die Leute jetzt nicht merken, wie du lügst. Also,
leider hat sich unser ausführender Produzent, Executive Producer Michael, der Michi, a.k.a. der Big M, sich in den Krankenstand verabschiedet.
Die ganze Familie anscheinend, ja.
Die ganze Familie anscheinend. Gute Besserungsgrüße gehen raus.
Ja, von mir auch.
Jawohl. Gut, das heißt, wir werden den zweiten Teil unseres Sommer-Recaps, ein Sommer wie damals 2023, beziehungsweise We're Back Teil 2.
Ja, das ist kurzfristig, ich habe keinen Titel gehabt. Ich sage einfach We're Back. Ja, dann ist es jetzt gut. Einfach die We're Back-Serie.
Genau. Genau. Teil 2 werden wir halt ohne Michi. Werden wir halt ohne Michi vom
Stapelreisen. Oder wie heißt das?
Stapelreisen. Ich wollte es gerade sagen. Vom Stapel reißen, ja. Nice. Ja, gut.
Ja,
ich habe Feedback gekriegt von der letzten Folge, dass wohl unser Gespräch über das Calippo schon lange vergessenen und schon ewig nicht mehr gefühlten Calippo-Hunger ausgelöst hat, anscheinend.
Ja, Calippo ist gut. Hast du eins gekauft?
Ich habe keins gekauft, aber ich habe vor ziemlich genau 24 Stunden ein Jolly-Eis gegessen.
Ja, ist auch gut. Ich habe so eine nachgemachte Variante vom Jolly, vom Spar. Da ist, glaube ich, nicht ein Einhorn, ich glaube so eine Meerjungfrau drauf und noch irgendwas. Und es hat anstatt Schokolade so was Ähnliches, aber was so knistert im Mund, so ein Schokoladeding.
So explodiert.
Ja, das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Explodier und das Eis selber ist so Blaubeer-Ding. Aber
okay.
Kann ich nur empfehlen. Co-Sponsoring. Ich mag leider, dass es gern knallt in meinem Mund. Früher habe ich Ladykracher gegessen.
Du hast schon wieder Feuerwerk essen?
Nein, mit Feuer im Maul.
ist das auf Englisch Rock Candy? Nein.
Das ist Ladykracher.
Nein,
das explodiert. Ach so, das ist so.
Fizzlepop hat das früher geheißen, oder?
Fizzlepop, ich weiß es nicht mehr. Es hat einmal eine Milka-Schokolade gegeben, die hat das drinnen gehabt. Dann hast du es reingehabt und hast du den Mund aufgemacht und zu den Leuten gegangen und hast du, schau mal ins Maul von mir.
Ja, schau mal, wie das knistert. die Süßigkeit ist auffällig oder verdächtig schnell plötzlich verschwunden aus den Regale irgendwann in den 90er. Ich schätze mal, das waren
rote Dinge, ja, oder so rotes Gestandeln teilweise waren so.
Ja, genau.
Ja. Wobei jetzt in meiner Erinnerung waren die viel zacher als das, was jetzt auf dem Eis zum Beispiel drauf ist oder in der Milka-Schokolade. Das Explodierpulver früher, hey, da, ich sage jetzt nicht, hat es die Goschen zerlegt, aber da hat es da, hat es schon ein bisschen gespürt, oder?
Was mir da jetzt gerade einfällt, wenn wir über das reden, weil das ist so eine Süßigkeit. Ich würde das vom Geschmack her sofort wiedererkennen. Also das ist
manchmal, wenn er das heimlich wäre,
genau, und um das geht es jetzt. Ist bei Enk ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule einmal vom Lehrer, ich glaube in der Hauptschule, haben wir, also zeitlich, dass man das zeitlich einordnen kann, zwischen 1992 und 1996 wäre das dann, haben wir von einem Lehrer mal die Warnung gekriegt, da waren so die Aufklebetattoos sind da aufgekommen. Also ah, so, ja. die man mit Wasser auf die Haut tut.
Oder Spucke.
unsere ganz treuesten Zuhörerinnen werden sich erinnern, dass in einem Limit-Heftel von 1992, das ich im Internet erstanden habe, da waren sogar noch die coolen Tattoos mit dabei. Also so Aufklebetattoos. Und da hat uns ein Lehrer davor gewarnt, wir sollen keine solche, no joke, er hat es so gesagt, wir sollen von fremden Leuten keine solche Aufklebetattoos annehmen, weil da sind Drogen drin.
Ja, weil Leute ja so gern Drogen herschenken. Die billigen Drogen. Die Warnung haben wir gekriegt. Oh, da ist LSD, das schenke ich mal her. Ein paar Kinder, die nichts damit anzufangen wissen.
Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wir haben das damals natürlich, weil es der Lehrer gesagt hat, ja, dann wird das schon so sein.
Ja, ja, der hat in seine 60s-Zeit zurückgedacht, ich habe auch mal an so einem Ding geleckt. Seitdem bin ich high.
Hey, nimm mal die Briefmarke in den Mund. Aber ich frage mich manchmal, woher in den 90er Jahren so, wie sich da so Urban Legends oder so Bullshit-Info.
Bei uns hat sich einmal verbreitet, dass man den Joghurtdeckel nicht ablecken soll. Dass das auch ganz gefährlich ist.
Ja, genau. Das krebserregend hat es
gehabt. Ja, alles ist es. Also.
Genau. Wie hat sich das früher so schnell verbreitet? Hat es da ein Magazin gegeben für die Lehrer?
Bullshit Weekly? Nein, das waren einfach, wie sie sich getroffen haben am Abend. Am Stammtisch. Das ist einfach erzählt worden. Du, meine Kinder sind an einer Überdosis high geworden. Sind jetzt auch Lehrer.
Sind an einer Überdosis high geworden, ja. Okay. So, genug.
Genug als Schwank aus dem Leben.
Genug schrägen Erinnerungstalks aus die weirden 90s. Mehr jetzt Zeit, mehr das, was wir den Sommer konsumiert haben an Popkultur. Marco, hau an aussi.
Ich habe, Achtung, ein kontroverses Spiel damals. Ich habe aber so ein Retro, und Anführungszeichen Remake gespielt. Postal Brain Damaged. Postal war damals so ein Garant für Anarcho-Spiel, würde man es jetzt nennen. Also da fliegt Beischel ununterbrochen und man, was die in dem Spiel sagen, ist ja voll brutal. Eine Katze als Schalldämpfer verwenden und solche Sachen.
Darf ich kurz dazu, ich habe Postal nie wirklich gespielt, ich habe immer leid zugeschaut bei anderen, die das gespielt haben. Und mir ist damals vorgekommen, ja, die wollten das fucking kontroverseste Spiel machen, was es gibt. Anscheißen, auspissen, anpissen, genau. Anspeiben, umbringen, alles.
Ja. Und es ist aber so eigentlich ein recht gutes Spiel drin versteckt gewesen. Es ist schon so, sagen wir mal, die Anfänge von so Open-World-Ding hat es ein bisschen gehabt. Also nicht das erste Postal, das erste ist. Kennt kein Mensch, glaube ich, das ist auch kein Ego-Shooter. Aber das zweite, und es ist ja angelehnt an Postal, an den Amoklauf von so einem Postangestellten, oder? Das ist ja der Name, daher kommt der Name.
Oh, ernsthaft? Das weiß ich gar nicht.
Ja, das ist, es gibt ja auch den Film, der recht kontrovers ist, oder? Also man auch ziemlich. Will halt überall einstechen in jedes Websennest.
So. Was, die Videospielverfilmung?
Ja.
Ja, das ist, ich sage jetzt einmal, der beste Film vom Uwe Boll, den es gibt.
Ja. Und das Geile ist, dass sie auch natürlich in dem neuen Spiel auf den Film so ein bisschen nicht eingehen, aber so sie referenzieren in Film und auch in Uwe Boll, der halt der Uwe Boll ist. Und ja, das ist ganz lustig. Es ist nämlich in so einem Retro-Pixel-Look gemacht, also absichtlich verpixelte Grafik und so Gegner, die halt wenig Polygone haben. Und es ist aber auch voll gut gemacht. Es spielt sich voll gut. Und es geht darum, dass der Dude, das ist ja der Hauptcharakter, der einfach bei sich daheim auf der Couch einschlaft und einen Traum hat. Und ja, du spielst dann am Anfang in so einer Suburban Gegend, wo halt ihre Schickimicki-Familien im Garten hinten grillen wollen und du schießt halt alles nieder. Das sind aber auch dann Gegner, die in der Luft rumfliegen und die mit Hamburger beschmeißen und solche Sachen. Es ist schon mit dem Holzhammer, aber wie sagt man da, also subtil ist es nicht. was die Schmähs angeht, aber es ist eigentlich lustig.
Mit der groben Kelle, mit der groben Kelle ausgeschöpft.
Kelle, ja. Und ja, es ist wie, ist echt schwarz zum Beschreiben, halt so Boomer-Shooter, sagt man heutzutage. Also auf Singleplayer und die Levels sind also recht weitläufig, aber ist eigentlich so ein Schlauch, eine lineare Story. Und es geht darum, dass man zum Beispiel viele Secrets findet. Zum Beispiel im ersten Level ist in der Suburban, in dem kleinen Vorstädtchen, in einem Haus, das ist alles voll mit Klopapier und Klos. Das, glaube ich, halt so eine Anspielung auf Corona sein sollte. Man kämpft sogar gegen Coronavirus irgendwann einmal, fällt mir gerade ein. Und man kann auch pissen in dem Spiel und man kriegt ja, dann so natürlich. Power-Ups, wenn man halt was Scharfes isst, dass man dann Feuer pisst und dann später kann man dann Eis pissen und die Gegner anzünden oder vereisen. Und man muss in dem Haus in jedes Klo reinpissen, bis es überläuft. Und dann geht halt so ein Geheimgang auf und kriegt man einen Rocket Launcher. Im ersten Level gleich. Ja, und so kann man sich das vorstellen. So geht es halt dann. Nach der Suburban wärst du dann in so einer Klapsmühle, Klapsmühlen-Level kriegst du dann und einmal bist an der Great Wall zwischen Mexiko und USA. Da ist, ja, da kämpfst du halt gegen alles, was da geht. Ja, ist echt ziemlich kreativ alles gemacht, sagen wir es mal so. Und die Waffen sind auch ziemlich geil, da hat so einen Staubsager, der halt mit Katzen geladen ist und du schießt dann die Katzen da raus. Ist echt, macht Spaß.
Ja, das klingt einmal sehr gut. Ist es von den gleichen Leuten wieder?
Nein, das ist eben so Ableger, eben, ich kenne das Studio gar nicht. Ich glaube, haben das erste Spiel oder eins der ersten Spiele, was sie gemacht haben, denen ist halt die Lizenz gegeben und gesagt, hey, macht mal irgendwas Cooles draus. Ja, und das haben sie gemacht.
Okay. Gibt's auch für die Switch sogar, sehe ich gerade.
Ja. Na, ist echt, hat mir viel Spaß gemacht. Man kommt sogar mal auf die E4, also eine Anspielung auf die E3-Messe. Und da ist dann mal ein langer Gang von, ich weiß nicht wie viel, 100 Klos. Und zwischen die 100 Klos ist dann eine Tür, wo Postal 3 so einen kleinen Stand hat, weil das halt voll schlecht ist anscheinend, ist der dritte Teil. Ja.
Ja, das klingt alles ziemlich gut. Ich möchte an der Stelle, weil du gerade den Film erwähnt hast, den habe ich nämlich gesehen. Den hast du ja auch gesehen, gell?
Nein. Du nicht? Ich kenne nur Ausschnitte.
Okay, ich möchte den Film, ich habe es gerade nachgeschaut, auf Rotten Tomatoes ein Kritiker-Review von, glaube ich, 7, 8 oder 9, also anstellig. Und User-Kritik von 35. Alles ganz, ganz schlimm eigentlich. Aber ich habe den Film als so schön bescheuert und lappert in Erinnerung. Wie du sagst, ja, der sticht so ziemlich hin. Also, der ist auch vom Uwe Boll selber 2007 rausgekommen. Und ich sage jetzt einmal, no chance in hell, dass der Film 2023 ins Kino kommen wird oder auf DVD. Hey, der ist so, wie soll ich sagen,
ja, politisch. Der will halt absichtlich anecken, also überall so.
Ja, da gibt es ungefähr 2 Minuten oder 3 Minuten lange Sequenz, wo man bloß sieht, wie Kinder erschossen werden, durchs Eis durch und so.
Ich muss da jetzt lachen. In echt ist es ja, nicht lustig, aber es ist eigentlich schon lustig.
Es ist so deppert, man sieht so in man sieht den Uwe Boll, wie er gerade als er selber ein Interview gibt und er wird gefragt, warum er so reich ist. Und dann sagt er, ja, das ist alles Nazi-Gold. Ja, das ist alles Nazi-Gold, was er hat. Ja. Und dann kommt einer von der Producer vom Spiel und schreit ihn an, was für ein scheiß Film hast du aus unserem Spiel gemacht? Und will ihn erschießen und fängt an, Leute zu erschießen auf dem Jahrmarkt. Also der Film ist so anarchisch und mit dem Arsch ins Gesicht lappert, also dass es schon wieder ja. Sau viel Spaß macht, das zu sehen. Aber wie gesagt, wie sagt man? Parental Guide. Was? PG. Na, wie sagt man, was er früher auf die CDs oben gestanden, wenn sie nicht für Jugendliche waren?
Also Parental Guidance oder so irgendwas?
Ja, genau. Irgendwie so, ja.
Ja.
Auf alle Fälle und auf keinen Fall safe. Not at all safe for work.
Ja. Das habe ich gespielt.
Cool.
Und das ist auch recht billig. Das ist halt so ein, unter Anführungszeichen, Indie-Game für 20 Euro oder so. Und dann hat man halt seine 8 Stunden Spaß oder so. Das ist echt eben so ähnlich wie Bolt Gun, also in die ähnliche Richtung geht's.
Ja, dann ist aber eh schon ganz gut, oder? Weil Bolt Gun ist ja schon ganz qualitativ, ganz geil.
Ja, ich kann ja mal kurz nachschauen. Steam-Rating ist eigentlich schon, finde ich, recht aussagekräftig bei manchen Sachen. So. Postal Brain Dead. Ich muss ein bisschen rumklicken. Brain Damaged heißt es. Ich habe es nicht falsch gesagt. Very positive recently und overall overwhelmingly positive. Also das ist schon...
Okay.
Schon gut bewertet.
Cool, ne? Guter Tipp.
Man mag halt schießen. Also wenn man nicht schießen mag, dann ja. Ist das vielleicht nichts.
Ähnlich geht's mir mit der Serie, die wir geschaut haben. Und zwar auf meinem neuen Haus und Hof Lieblingsstreamingdienst Apple TV Plus. Keine Aktien, selber gezahlt. habe ich Silo fertig geschaut, die erste Staffel, die online ist.
Wir haben noch gar nicht über Silo geredet, oder doch?
Nein. Ich habe jetzt extra in die letzte Folge nochmal auf mehrfache Geschwindigkeit durchgekocht. Nein, haben wir nicht. Wir haben okay. Im Privaten drüber geredet, weil der Michi mir die Serie so empfohlen hat und selber aber nur einen ziemlichen Ende gebaut hat und glaube ich nur die erste Hälfte von der ersten Folge geschaut hat.
Wow.
Ich habe die Staffel durch und ich bin begeistert. Die Prämisse von der Serie ist die, dass in einem Silo, das glaube ich 140 Stockwerke hoch und ich weiß nicht wie viel Meter breit, also ziemlich breit.
Breit wie deine Schultern ungefähr, was? Oder breiter?
So ein bisschen breiter. In so einem runden Silo 10.000 Menschen leben, die keine Erinnerung haben, kein Wissen an die Zeit vor dem Silo. Die Außenwelt ist toxisch, die Außenwelt ist zerstört und unbewohnbar.
Das ist ein Chatroom, oder? Von Twitch? Oder warum? Was ist da außen?
Und sie wissen aber nicht, warum. Sie wissen nicht, wer das Silo gebaut hat. Sie wissen nicht, warum sie da sind. Sie wissen nicht, was mit der Welt passiert ist, dass es außen so apokalyptisch ist. Und was sie noch nicht wissen, ist, wie die Welt vorher war. Weil in dem Silo war 140 Jahre vor die Serie spielt, war eine Art Bürgerkrieg, in dem alle Gegenstände, alle Erinnerungen, alle Festplatten an die Welt vorher zerstört worden sind. Also sie haben kein Wissen über die Welt von außen. Das geht so weit, dass sie nicht einmal wissen, was Sterne sind. Also es gibt eine Kamera, die das Äußere filmt, die Außenwelt. Man sieht das so eine zerstörte Einöde. Und in der Nacht sieht man Sterne im Himmel und sie wissen nicht, was die Lichter sind. Also sie wissen nicht einmal, was Sterne sind. So weit ist der Kultur- und Erinnerungsverlust, was quasi die Welt vor dem Silo angeht. Okay.
Aber die Sprache ist irgendwie erhalten geblieben anscheinend, oder?
Die Sprache ist erhalten geblieben und sie haben so rudimentäre digitale Technik, also so, so Bildschirme, die halt so monochrome Bildschirme und sie wissen, dass es Fotos gibt, also es gibt auch funktionierende Kamera im Silo und sie wissen, dass es Videoübertragung gibt, weil vor dem Silo ist eben eine Videokamera, die Außenwelt filmt. Und ansonsten ist das alles, die haben so Stockwerke, wo sie Pflanzen züchten können. Wenn etwas stirbt, wird er kompostiert. Also wenn du stirbst, gibt es ein Begräbnis, in dem du kompostiert wirst. Und ja, das Silo läuft schon sehr lange, sie wissen nicht wie lange, aber es läuft von selber, also mindestens 140 Jahre, weil vor 140 Jahren war die Revolution der Art Bürgerkrieg. Das ist jetzt sehr viel Info, das kriegt man aber alles in der ersten Folge mit. Ja. Und man sieht auch in der ersten Folge einen Sheriff, der mit dem Leben im Silo nicht mehr zurechtkommt und zu seinem Arbeitskollegen drei ganz schicksalsschwere Worte sagt, nämlich, ich will raus. Und wenn man das sagt, dann wird man rausgeschickt und es gibt keine Möglichkeit mehr, den Prozess, dass man die rausschickt, umzukehren. Sobald du das einmal sagst,
wie im Dschungelcamp. Also ungefähr.
Ja, genau.
Darfst du nicht meinen.
Ich will raus, wird man quasi inhaftiert und wird dann so rituell auf nach außen geschickt. Genau. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen über die ganze Story, das war jetzt schon ziemlich viel, aber das sind alles die Sachen, die man eigentlich innerhalb von der ersten Hälfte, von der ersten Folge mitkriegt. Produziert ist es vom Graham Jost, der hat Sneaky Beat gemacht für Amazon Prime und war Writer und Director unter anderem für The Pacific. Das war die Nachfolge.
Das Zweite Weltkriegsding, ja.
Genau, das war die Nachfolge
Band of
Brothers, ja. Genau. Und man sieht das, dass das jemand gemacht hat, der ziemlich viel Erfahrung schon hat mit so hochpreisigen Fernsehserien. Es spielen da ziemlich viele bekannte Leute mit. Jetzt muss man da kurz meine Unterlagen holen. So. Es spielt jemand mit, den ich gar nicht gekannt habe, weil der sich so verändert hat und weil er so eine ganz andere Rolle spielt.
Okay. Das passiert nämlich ganz oft, dass wer mitspielt, den du nicht kennst wahrscheinlich.
Ja. Auch von früher. Robbins spielt mit, genau. Hauptdarsteller von dem besten Film der Welt, Shawshank Redemption. Mhm. Der Ian Glenn spielt mit, den man kennt von Game of Thrones, der den Begleiter von der Daenerys spielt. Dann der Common, der Rapper, spielt mit. Die Rashida Jones von The Office, US oder Parks and Recreation, kennt man es ja. Und die Hauptrolle wird gespielt von der Rebecca Ferguson, die jetzt vor kurzem vor einem Jahr, glaube ich, die Hauptrolle oder eine von den tragenden Rollen in Dune gespielt hat. Ja.
Okay.
Wie gesagt, ist wirklich eine extrem spannende Serie, hat uns saugut gefallen. Es waren so ein paar Momente, ich weiß nicht, es kann etwas zu spannend sein. Also wenn manche Sachen zu lang Spannung aufbauen und keinen Relief bieten, dann kann man es fast nicht mehr anschauen. So wie zum Beispiel der komplette Film Gravity mit der Sandra Bullock. Den ganzen Film über mit in den Griff von meinem Stuhl gekrallten Fingern gehockt bin. Die Serie ist wirklich super spannend. Sie lässt einen mit vielen Fragen zurück. Es gibt eine zweite Staffel, die ist schon bestätigt. Und es ist wirklich eine von den Serien, wo man am liebsten durchbingen würde. Also es ist nach jeder Folge, immer wenn eine Folge aufhört, denkt man sich, oh Gott, wie geht das jetzt weiter?
Mhm. Also ja, jetzt ist aber wahrscheinlich schlecht, weil gerade ja ein Writer-Strike ist. Da wird sich das jetzt alles verschieben wahrscheinlich, oder? Zweite Staffel und
Die zweite Staffel ist schon fertig gedreht.
Ah, ist schon fertig gedreht, okay.
Was ich mitgekriegt habe, ist sie schon fertig und ist momentan in der Post-Production.
Okay, dann sollte die noch
die wird nächstes Jahr, ja, glaube ich, kommen. Ja. Wobei die ganzen Infos über die, es ist momentan so schwierig, weil mir kommt vor, was so Produktionen von Serien angeht, das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt auch schon, wo ich für Silo geschaut habe, wie es halt weitergeht, wo ich da ein bisschen recherchiert habe, da hat es Infos gegeben, wo anscheinend gewisse Seiten schon gewusst haben, ja, wie es weitergeht, wie die Drehbücher sind.
Ach so.
Und wo ich mir denke, ja, das ist zu 90% der Blödsinn, weil woher sollen sie das wissen? Und wenn sie das wissen würden,
ja.
Wieso kann man das so leicht finden? Weil gerade jetzt, wenn Apple so eine hochpreisige Serie macht, dann glaube ich nicht, dass die so leichtfertig mit Infos umgehen. Ja, außer es ist halt geleakt, ja.
Mir kommt vor, das ist fast bei jeder Serie, oder? Dass sie da ziemlich aufpassen, oder? Dass teilweise nicht mal die Schauspieler wissen, oder? Wie es ausgeht.
Ja, und mir kommt halt davor, man liest ziemlich viel so Halbwahrheiten über so über
den Produktionsstand. Internet?
über den Produktionsstand und über. Aber wie gesagt, also Silo ist wirklich ein absoluter Serientipp. Ja. Hat uns wirklich super gefallen. War richtig, richtig gut.
Ja, na, mich würde es jetzt auch reizen, ich habe zwar kein Apple Plus, aber mal überlegen, du sagst ja, Apple Plus ist ja besser als alles andere momentan, oder?
Ja, die haben halt wirklich, die bieten nicht so viel. Erstens ist es günstiger wie viele andere Sachen. Es kostet, glaube ich, 7 Euro, 6 irgendwas, aufgerundet 7 Euro im Monat. Mhm. Sie haben jetzt nicht so viele Serien, man muss für ziemlich viel extra zahlen. Aber die Serien, die sie haben, sei es For All Mankind, Silo, Severance, Was haben wir noch geschaut? The Foundation.
Ist Ted Lasso nicht auch Apple Plus?
Ted Lasso ist Apple Plus, kann man auch quasi im Abo schauen. Ist halt wirklich, es sind halt nur Top-Titel dabei, da hat wirklich nichts enttäuscht. Mhm. Invasion habe ich vor ein paar Folgen drüber geredet. Also das sind halt wirklich lauter Serien, wo ich sage, ja, das war halt wirklich jede einzelne Serie war die Zeit wert und so gut. Invasion ist jetzt ein bisschen so ein Spezialfall, weil das muss man halt echt mögen, weil das wirklich sau langsam erzählt wird. Das ist also eine Science-Fiction Alien-Invasion-Story, die halt ja halt sehr, sehr langsam erzählt wird. Aber wie gesagt, die ganzen Serien auf Apple TV Plus sind momentan wirklich top.
Ja.
Aber das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist so ziemlich alles, was man kriegt. Ja. Ist jetzt gut, Blind gibt es auch noch mit dem Jason Momoa. War, glaube ich, die allererste Eigenproduktion, wenn ich mich nicht täusche.
Okay.
Ja.
Ja. Aber gut, dass du das für uns recherchierst, alles auf Apple TV Plus.
Die produzieren jetzt ja Killers of the Flower Moon, wo wir auch geredet haben vor der Sommerpause noch. Über den Trailer. Den neuen Martin Scorsese-Film mit dem Shot, wo die vielen alten...
Ah, ja, ja. Wo der Raum halt voll mit den ganzen Anzugträger ist. Mit der, ja, ja. Mhm. Das hat cool ausgeschaut, ja. Ja, vielleicht lass ich mal von Silo einfach das erzählen von dir. Was da alles passiert. Aber du musst dann genauso erzählen, wie es halt passiert, mit Spannungsbogen aufbauen. Nur aufbauen, nie mehr abbauen.
Nein, du weißt, was dann ist. Du weißt, dass sie dazu neige, Sachen cooler zu erzählen, als sie waren.
Ja, deswegen brauche ich es auch nicht anschauen, sondern lass es mal Laie erzählen.
Genau. Das geht übrigens so weit, wir haben da vor kurzem über das geredet, ich neige dazu, Sachen aus meiner Erinnerung oder in meiner Erinnerungen so zu überstilisieren und so zu erzählen, wie sie gar nicht waren. Und je öfter ich was erzähle, desto cooler wird's. Und wenn ich das dann selber noch einmal konsumiere, irgendeinen Film oder eine Serie, denke ich mir oft, hey, Moment mal, das war doch geiler. Das war doch cooler.
Irgendwie. Das habe ich doch cooler erzählt. Das gibt's
ja nicht. Das habe ich doch cooler erzählt. Ja.
Ja, schade. Nicht schade. Bleib so, wie du bist.
Danke.
Mach das weiterhin so. Und falls wer sich aufregt, hey, du hast mir was empfohlen, das ist gar nicht so cool. Dann sagst du, ja, schade. Schade.
Trotzdem Podcast cool weiterhören, bitte.
Ja, ja.
Genau.
Gut. Und dann so viel wirf ich jetzt eine kleine Geschichte ein, nebenher, was mir erzählt worden ist und ich drüber nicht nachgedacht habe und dann eine Folgegeschichte daraus entstanden ist. Siehst du auf der Kamera, was ich da in der Hand halte?
Das gehört da dazu. So ein Big Kuli-Stöpsel.
Genau. Und da ist oben ein Loch, also da kann man durchschauen. Ist ein Loch oben drauf.
Genau, also das ist also eine blaue
Hülse, so
eine
blaue Kappe. Keppel,
genau, die man auf den Kuli aussteckt.
Genau, und dann habe ich mir oft gedacht, wieso ist denn da oben ein Loch drin? Trocknet der da nicht schneller aus, der Kuli? Und früher waren da keine Löcher oben drin. Also ich meine, da hast du nicht durchschauen können. Mhm. Und dann ist mir erzählt worden, warum. Mhm. Und weißt du den Grund, warum?
Ja, den weiß ich.
Scheiße. Und zwar,
es wenn man den verschluckt. Es ist eine heimliche Hundepfeife.
Nein, wenn man den verschluckt, dass man halt noch dadurch atmen kann, dass man nicht die Luft abgeschnitten kriegt durch eine Kappe, die halt auf einer Seite geschlossen ist.
Ja, genau. Ja.
Und dann ist mir der Arbeitskollege gleich erzählt, ja, und deswegen haben wir die Lego-Köpfe jetzt oben so, das ist auch nicht mehr abgeschlossen, sondern teilweise halt so drei Luftlöcher oben im Kopf.
Ja.
Weil das aus demselben Grund, da haben sie, ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Hat es mal einen Vorfall gegeben.
Oh Gott.
Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt, die trocknen zwar schneller aus, aber jetzt ist da
oben die Lego-Köpfe.
Noch, die Lego-Köpfe trocknen schneller aus. Aber das Problem ist, wenn man so am Lego-Kopf eine Frisur aufsetzt, geht es schon wieder nicht mehr.
Ja, du kannst ihn ja vielleicht auch so einschnaufen, dass quasi...
Oder quer, dann
ist es auch blöd. Mit dem Gesicht nach oben, weißt du?
Ja.
Was gut ist für das Lego-Mandel.
Aber eben, du musst ihn ja auch wirklich einatmen und nicht schlucken. Also ich meine, passiert das so oft?
Ich habe während meiner Ausbildung, hat uns der Anatomie-Professor eine Story erzählt, die im Nachhinein sehr nach einer Urban Legend klingt, aber das vom Anatomieprofessor gekommen ist, habe ich zumindest bis jetzt gerade eben geglaubt. Jetzt habe ich mich selber irgendwie verunsichert. Scheint, hat es einen Fall gegeben von einer Person in die USA, die als Kleinkind auf einmal Asthma gekriegt hat. So ganz schwere Asthmaanfälle. Und man hat sie ein Leben lang oder halt 20, 30 Jahre immer gegen Asthma behandelt, bis man die Person irgendwann einmal wegen einem Unfall gerönt hat und dann sind sie draufgekommen, dass er einen Hemdknopf auf der Stimmritze hat. Oder einen Hemdknopf im Hals.
Mhm.
Der hat als Kind einen Hemdknopf eingeschnauft. Okay. Und hat seitdem also Asthma-Probleme gehabt.
Ja, aber
weiß jetzt nicht, wie valide die Story ist, aber.
Aber da muss man schon sehr jung sein, oder? Oder dann ist es peinlich, dann kann man es nicht mehr sagen. Hey, ich habe vielleicht einen Hemdknopf eingeatmet.
Ja, das ist als Kind, glaube ich, ziemlich gefährlich, weil das ist ja nicht umsonst so, dass überall steht, nicht für Kinder und so. Ich glaube einfach, dass wenn du ein Kleinkind bist, nimmst du einfach alles in den Mund, weil du halt so Sachen untersuchst und dass du dann was einschnaufst, weil du erschrickst oder weil du hustest oder keine Ahnung.
Das die Mama kommt,
glaube ich, wirklich oft vor. Ja, es ist
so wie man inhalieren bei der Chick, also wie am das beibracht wird. Das da durch den Mund und dann durch so, als wenn die Mama ins Zimmer kommt. Die Mama kommt.
Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass man zu uns immer gesagt hat, nicht rennen, wenn man Zuckerle dann Kaugummi im Mund hat.
Ja. Und auch, weil die 1000 Schritte, bevor man wieder ins Wasser geht, wenn man es gegessen hat, ist ja, schon ein bisschen übertrieben, oder?
Das ist ein Bullshit, glaube ich.
Ja, das ist schon
oder nicht kein Wasser trinken, wenn man Zwetschgen gegessen hat, weil dann explodiert man.
Ach so. Und wenn man das ohne Knallpulver im Mund hat, noch was drauf trinken, Cola Light und der Mentos nach. Da bist du hin.
Oh, darf ich in der Geschichte was anschließen?
Ja.
Weil ich habe einen Tipp. Weil du sagst Cola Light und Mentos drauf. Ich habe mir ja vor ziemlich genau, lass mich kurz nachdenken, vor ziemlich genau 9 Wochen habe ich mir die Ferse gebrochen und mein Fersenbein zerborsten und bin dann 4 Wochen lang daheim gelegen. Und habe nicht viel zum Tun gehabt, außer Serien schauen, Videospiele spielen, sich fürchten, dass ich mir wund liege, mir Thrombosespritzen geben und im Internet einen gewissen YouTube-Kanal zu schauen, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte, da mir der YouTube-Kanal schon seit ganz vielen, vielen Jahren wohlige Unterhaltung bietet, wenn ich krank daheim liege oder wenn ich halt irgendwie wegen Erkältung oder sowas im Bett liege. Und zwar ist L.A. Beast.
Ah, ja, ich weiß. Also ich kenne. Ich kenne.
Genau. L.A. Beast hat einen YouTube-Kanal. Der heißt anders. Der heißt, hat ein bisschen einen komischen Namen eigentlich. Der heißt Skippy62able. Zusammengeschrieben. Aber wenn man auf YouTube LA Beast eingibt, dann findet man sofort den Kanal, den ich da jetzt meine. Hat mittlerweile 2,8 Millionen Subscribers und insgesamt 500 Millionen Views. Macht seit 2010 Videos. Und ich hätte gesagt, die ab 2015 sind sie richtig, richtig lustig geworden. Und er ist sich selber, er ist auf Wikipedia angegeben als, was seine Profession ist, als Professional Competitive Eater. Ist ein ziemlich großer Typ, ziemlich breit gebaut und ziemlich groß, deswegen auch der Name Beast, was ganz gut passt bei ihm. Zeichnet sich aber aus, dass er eine sehr nette, wholesome Art hat. Also er ist so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen wie so ein sehr netter Bär. Und der macht YouTube-Videos, die vielleicht also am Anfang ein bisschen von Jackass inspiriert waren, aber auf seine eigene Art und Weise, mit seiner eigenen Art, wie er sie präsentiert, einfach saulustig zum Anschauen sind. Beispiel, wie viel Kakteen kann ein Mensch in 10 Minuten essen? Okay. Oder wie viel Glühbirnen kann ein Mensch in 10 Minuten essen? Und was man ihm halt wirklich zugute halten muss, ist, da ist kein Bullshit. Wenn du das Video hast, how many light bulbs can a human eat in 10 minutes, dann ist 2-3 Minuten Erklärung und dann geht's los mit Glühbirnen fressen.
Okay.
Das ist das Gegenteil von Clickbait, was er macht, sondern you get what you read in the title of the video. Klingt jetzt alles ein bisschen loppert und infantil und nach so richtiger Bullshit-Unterhaltung, aber er als Person, wie er es ist und wie er es präsentiert, er macht es einfach so gut und was bei ihm halt da ist, was ein bisschen zu unserer Connection hat, er ist ein riesen Fan von den 80er und 90er. Er ist 1984 geboren, ist somit ziemlich in unserem Alter und ist halt ein riesen Fan von den Turtles, von den alten Filmen, von den Goonies, Ghostbusters, Indiana Jones. Er ist ein Riesenfan von Frühstücksflocken und Softdrinks. Er hat zum Beispiel mehrere Videos gemacht, wo er sich original verpackte Frühstücksflocken aus den 90er Jahren schicken hat lassen oder gekauft hat und die hat er dann gegessen und beschrieben, wie sie jetzt schmecken. Dann welche Ghostbusters Special Frühstücksflocken von 1991. Ja, und er macht es einfach so lustig, auch die Musik, die eingespielt wird und die ganzen, er hat so ein paar Memes kreiert, die er halt immer noch bringt. Ja, ist einfach saulustig. Ja. Und ist selten heutzutage. So coolen YouTube-Inhalt sieht man wirklich selten. Bloß noch. Er ist so einer von den Oldschool-Content-Creator, wie man, glaube ich, wie es nicht mehr viele gibt, glaube ich.
War, wie du darüber redest, hey. Als wenn es dir schon 100 Jahre gab, die Content-Creator
auf YouTube. Aber es ist schon so, dass die Sachen, die man mittlerweile, also mittlerweile findest du ja, ich sage jetzt mittlerweile ist ja eh mit den Reels und Shorts und TikTok und so, das ist sowieso.
Jetzt ist wieder alles eine Minute lang, ja.
Sehr verändert, genau. Und auch wenn man jetzt so in die letzten 3-4 Jahre die YouTube-Sachen anschaut, sind halt viele Content-Creator, die wirklich extrem viel Clickbait machen oder.
Ja, Sachen bevor jetzt da die Reels kommen sein, haben sie halt ihre Videos einfach länger gemacht. Auf 10 Minuten aufblasen oder so, ja, damit sie halt,
genau,
glaube ich, in irgendeiner zwei Werbungen setzen können oder was auch immer da der Grund oder war.
Das ist eine ganz schlimme Welle und Phase für Pranks und Pickup-Artist-Videos geben, die ja wirklich ganz furchtbar waren, finde ich.
Ja. Die, apropos, ja, war jetzt schon wieder so eine Geschichte aus dem Alltag. Ich schaue ab und zu am Wochenende, wenn ich beim Dad bin, zum Essen eingeladen, einfach was halt so im Fernsehen läuft. Landet man ab und zu auf D-Max, weil das sind die Opal-Hunters, heißen die in Australien halt Opalsteine schürfen. Und es ist von Discovery Channel, glaube ich, gemacht. Und teilweise wird das schon alles stimmen. Also, das sind echte Personen, glaube ich.
Warte mal ganz kurz, hey. Das ist so die Unholy Trinity. Hey, D-Max, Discovery Channel, History Channel.
Ja, und also die Personen, die da schürfen, die wird schon in echt geben, und aber es ist halt trotzdem, sind so ein paar gestellte Sachen immer drinnen. Da war irgendwie so ein Pärchen, Bruder und Schwester, die halt hinter ihrem Haus so einen kleinen Claim haben, einfach so 2 Meter tief, einfach eine Rille reingemacht, und unten haben sie halt so ein bisschen reingehämmert, und einer hockt da unten in dem Loch rein, der Bruder, der hämmert ein bisschen, und dann sieht man, wie hinten einfach so ein bisschen Stab runterkommt, und die tun so, als wenn die ganz, wenn alles einbricht. Und so voll überdramatisiert, und er so, oh, ich bin kaum nur rausgekommen, und dann zockt er in den Ellbogen mit so einer Schurfwunde. Ah, oh, scheiße. Und ich habe ja eine Tochter, man, das wäre fast draufgegangen. Halt total übertrieben. Und ich wollte es dann den Arbeitskollegen zeigen. Also, es geht jetzt um YouTube eigentlich, das war eigentlich der Aufhänger. Und dann habe ich gesagt, ah, scheiße, wie finde ich jetzt die Folge? Ich habe gleich gewusst, in der Folge kommt, ich hoffe, ich kann es jetzt noch nachstellen. Ich probiere dieselbe Suchanfrage nochmal in YouTube. Und zwar habe ich Opal Hunters German Neighbor gesucht. Weil ich gewusst habe, in der Folge, da kommt der deutsche Nachbar vor, der ihnen Sprit verkauft. Und dann habe ich gemeint, so finde ich halt das Video da, oder die Folge. Und das scroll ich da so runter.
Serien, hey.
Und dann, ich hoffe, es passiert jetzt, ja. Irgendwie das fünfte oder sechste Video da. People also watched. Und ich probiere es jetzt wieder beschreiben. So wie ich damals die Hornbach-Werbung beschrieben habe. So ähnlich schaut das Bild aus. Nur ist eine, die halt nackt ist, vorm Kamin sitzt und so ein Blatt eigentlich so ihre Hinterseite so verdeckt. OnlyFans Girl Living Off-Grid heißt es.
Was?
Ja, ich weiß nicht, warum man das vorgeschlagen wird. Okay, vielleicht weiß ich es doch.
Wenn du den Discovery Channel. Ja,
nein, ist einfach Opal Hunters German Neighbor war die Suchanfrage und das ist der hergekommen.
Ah, ja, okay,
17 Millionen Views und dann denke ich mir, okay. Und scroll dann weiter runter und irgendwann kommt da unten daher, jetzt kommt es glaube ich nicht mehr, Deutschland nackt ausgesetzt irgendwie. Und dann denke ich, was? Ist das so Rabbit Hole, was ich, von dem ich nichts gewusst habe? So überleben, aber nackt überleben halt. Damit kann man sicher Warte Geld mal. Machen.
Gibt's nicht das so eine Dating-Show, wo sie irgendwie jetzt...
Ja, Naked Survival, glaube ich, gibt's schon, aber ja. Aber mir hat's gewundert, vielleicht gibt's das schon ewig auf YouTube. Aber ich traue mir jetzt nichts anderes mehr suchen.
Wenn du das erzählst, dann, ich denke mir so oft, fuck, ich verbringe so viel Zeit auf YouTube und auf Instagram und es ist so... Es ist verlorene Zeit und jetzt denke ich mir, na, ich verbringe zu wenig Zeit auf YouTube und Instagram. Ja, es ist einfach, ey, Discovery, das tut mir manchmal ein bisschen leid, dass ich habe ja kein lineares Fernsehen mehr, aber Discovery Channel, Sci-Fi und History Channel, das sollte man eigentlich schon daheim haben. Also das ist ja, gehört fast zum guten Ton, dass man da immer up-to-date ist, was die drei Kanäle so aushauen.
Ja.
Es ist so, ich habe vor kurzem wieder das Video gesehen, da gibt es eine Serie, natürlich auf History, die heißt irgendwie Hunting Hitler oder so ähnlich, wo sie versuchen herauszufinden, ob der Hitler nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Südamerika gelebt hat oder nicht.
Okay.
Und das ist jetzt aber mehr so ein Verarschungsvideo. Da geht es eben darum, dass in der Serie kriegt er so ein Team ein Foto von einem älteren Mann geschickt und dann sind sie noch, analysieren sie es mit Software für $15,000 und schauen es an mit so, sieht man wie einer mit so einem blauen Licht drauf leuchtet und so, ja, das Line, das alles passt zusammen, das Ohrlappele und die Nasenspitze, alles passt. Ja, ist halt nicht, natürlich, nicht Hitler.
Was?
Ja, wer ist es dann? Ja, es ist ein Foto von Mo Howard von den drei Stooges. Und wer es die drei Stooges nicht kennt, das ist so, als ob man in Österreich, da schau mal, ich habe ein Foto vom alten Adolf Hitler und es ist ein Foto von Peter Alexander. So, ungefähr die Klasse hat das. Und man sieht halt dann in dem Verarschungsvideo, wie der Typ ausflippt, hey, was für Leute bei History Channel arbeiten, das sind weil der Mo Howard ist einer von den bekanntesten Amerikanern, die es gibt, glaube ich. Also ich glaube, dass es in die USA wenig Leute gibt, die so bekannt sind wie die drei Stooges.
Ja.
Sau lustig, hey.
Ja, YouTube, also da...
Heute haben wir eine kleine Trash-Folge, oder? Ein bisschen Guilty Pleasure-Empfehlungen.
Ja. Ja. Aber eben, ich kenne mich jetzt auch ein bisschen mit Opalsteinen aus durch die Serie. Kann ich gleich Knowledge droppen. Opalsteine werden nur für Schmuck verwendet, sonst für gar nichts. Und da gibt's
für was? Was?
Ja, nur für Schmucksteine. Also wenn ich Diamanten finde, dann kann ich ja trotzdem Optik-Sachen oder so vielleicht machen.
Ah ja,
okay. Oder Laser, was auch immer. Und das ist ein reines Schmuckding. Ja, das war's eigentlich schon.
Nice.
Nice. Und die schürfen dann nach dem. Und dann gibt es kleinere und je mehr Farben drin sein, glaube ich, umso besser. Ah, oh, schau, da drehen sie mal. Ah, oh, rot glitzernd ein bisschen. Ah, oh, blau, geil.
Ich finde es irgendwie so ein bisschen random, dass es da eine eigene Serie nur über Opalsteine gibt.
Ja.
Das ist mit allen anderen.
Und das ist das nächste, über was ihr jetzt reden wollt. Man kann über alles eine Fernsehserie machen. Weil es gibt, glaube ich, sogar eine Fernsehserie über Aquarien bauen in irgendwelche reichen Villen. Also, du kannst über alles eine Serie machen.
Ja.
Schlag mir was vor, ich wette.
Eine von meinen absoluten Lieblings-Random-Shit-Serien ist das, wo sie die Luxusbaumhäuser bauen. Das ist fantastisch.
Und ich wette, du kannst alles so produzieren, dass Leute es anschauen. Du musst nur ein bisschen ein Händchen dafür haben, glaube ich, wie man das produziert.
Was würdest du sagen, ist die...
Wenn einer zum Beispiel nur Fleischkassemmel testen würde, auf die ganze Welt, also ich meine, die gibt es vielleicht nicht überall, kann man eine Serie draus machen, wie er von Land zu Land fährt und Fleischkassemmel testet. Wobei das ist eh, was der Jumbo Schreiner gemacht hat, gell?
Ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, den Stil, wie die Serien gemacht sind, das ist ja immer gleich. Das sind so Kameraschwenks, Reißzoom, dramatische Musik...
Irgendein dann, Drama einbauen, ja.
Genau, so gemeinsames Schweigen aufgrund einer dramatischen Entwicklung, dann Relief. Was ist die Proto-Serie? Was war der Urvater von denen?
Aktenzeichen XY gelöst.
Ich habe mal kurz gedacht, orientiert sich das alles an Wrestling?
Ja, Wrestling hat das schon recht früh gehabt, das stimmt. Unser Drama, oh nein, da ist jetzt der Böse.
Ja.
Hintergrund weiter niedergeschlagen von seinen Kollegen hinter der Bühne oder mit versteckter Kamera noch gefilmt so.
Da kommt der Trump und clotheslined in McMahon oder wie er heißt, über den Haufen. Kann es sein, dass das alles so die Wrestling-Dramaturgie hat?
Das klingt ziemlich realistisch. Wrestling gibt es ja ewig schon, oder?
Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass es früher halt schon wesentlich weniger Drama und wesentlich mehr Catchen war. Ja.
Ja, da bist du was auf der Spur. Ich würde nochmal die alten Limits durchlesen, ob da was auffällt.
Das ist gar keine schlechte Idee. Wenn das jetzt die letzte Folge Popkultur Beichtstuhl war, die es jemals hört, dann waren wir da was zu heiß mal auf der Spur. Dann hat uns die CIA geendet.
Ja, vielleicht wird das sogar vom...
Oh, die sind uns auf die Schliche gekommen.
Vom Wrestling hergestellt, alle Serien. Die haben so ein Konzept, was sie verkauft haben.
Naja, es gibt ja das, Divas auf WWE, oder wie heißt das?
Ja, genau.
Und da, glaube ich, wärst du als Mensch, glaube ich, verrückt, weil das sind Schauspielerinnen, es gibt ja die Wrestlerinnen und die spielen einen Charakter im Wrestling. Und dann gibt es die Serie Housewives oder Divas auf WWE. Und da spielen sie sich als echte Person, die ja Wrestlerinnen sind, aber das sind ja auch nicht sie.
Also ja, das ist nochmal andere Person geschauspielert.
Ja, die spielen eine reale Person, die sie nicht sind, die eine Wrestlerin spielt, die sie nicht ist. Also das ist ja komplett, da muss ja deppert werden.
Ja, das ist so wie bei Das Leben des Brian, wie die Monty Python-Typen Frauen spielen, die sich als Männer verkleidet haben.
Ja, genau. So. Genau.
Doppel-Inception.
Gut, hast du noch was?
Ja, aber es passt jetzt auch nicht mehr so ein, aber mach du was noch.
Ich habe noch einen ziemlich dicken Fisch im Netz.
Warst du angeln?
Ich war im Kino und habe mir angeschaut Turtles Mutant Mayhem, den neuen Animationsfilm von Seth Rogen, der da auch eine Sprechrolle hat. Ich habe mir den Film angeschaut auf Deutsch, da er leider nach mehrmaligen Nachfragen und Intervenieren vom Metropol-Kino nicht auf Englisch gezeigt wird. Und ich muss jetzt leider sagen, wir sind in einem leeren Kino gehockt.
Was? Und gar nicht deine ganzen Funko-Pops-Kollegen mit dabei gewesen.
Nein. Und was noch irgendwie traurig ist, ist, dass ich habe ein bisschen im Internet geschaut, ich habe mal geschaut, wie die Ausstellungen ausgebucht sind. Es schaut so aus, als ob die meisten Vorstellungen für die ein, zwei Leute, die drin sind, Privatvorstellungen wären. Was schade ist, weil der Film echt cool ist. Das ist ein richtig cooler
Kauabanga.
Kauabanga. Nein, ist echt. Es ist eine Origin-Story mit ein bisschen, eine Origin-Story mit ein bisschen einem anderen Zugang, wie die Turtles sonst erzählt worden sind. Sie sind diesmal wirklich Teenager, weil mir ist immer vorgekommen, in der Zeichentrickserie, also in die Originalcomics, wie in der Zeichentrickserie, wie in die 90er-Jahr-Filme, wie im Animationsfilm und wie in die Michael Bay-Filme, da in den Michael Bay-Filmen ganz besonders, waren die Turtles nie Teenager, sondern einfach immer junge Erwachsene.
Ja,
also sie waren nie wirklich als Teenager dargestellt. So ist mir halt immer vorgekommen. Und in dem Film sind sie halt wirklich Teenager. Man hört es an die Stimmen, der Raphael hat eine Zahnspange, und man hört es an die Stimmen und auch wie sie ausschauen. Sie haben so Unterschiede, so wie in der Pubertät es oft ist. Manche wachsen schneller, manche nicht so schnell. Also ich glaube, der Michelangelo ist der Kleinste, glaube ich. Oder der Donatello ist der Kleinste, der hat eine ziemlich kindliche Stimme. Und Raphael ist, glaube ich, der breiteste und größte. Und sie werden auf Deutsch gut synchronisiert, aber ich glaube halt, dass viele Leute wirklich da ab, das ist halt Leute in unserem Alter, ich meine, wer schaut den Film? Ivan mit dem Chris und seine Kids, weil wir sind alle Turtle-Fans und er hat uns allen sehr gut gefallen, aber ich würde jetzt einmal sagen, dass da ganz, ganz viele Leute in unserem Alter hingehen würden, die halt mit den Turtles aufgewachsen sind, die jetzt mit ihren Kindern hingehen, so wie der Chris seine Kinder mit ins Kino genommen hat. Und die Bude wäre, glaube ich, voll oder wäre, glaube ich, wesentlich voller, wenn man den auch mal auf Englisch anspielen würde.
Mann.
Weil, ich glaube schon, ja.
Boah, da bist du, glaube ich, bist ein bisschen auf dem Holzweg, glaube ich, mit der Meinung. Echt jetzt?
Manch nicht, ich glaube schon.
Nein, das ist, ja.
Also ich werde
aber wie viele Turtles-Fans kennst du? Also sind ja alle in deinem Alter vermutlich, oder?
Ich meine, ich bin aber einer, die sind alle in meinem Alter, aber ich bin einer in der Bubble. Also von allen meinen guten Freunden hätte ich gesagt, die würden, das sind alles irgendwie, jetzt nicht die Hard Turtles-Fans, aber alle kennen die Turtles und hätten gesagt, ja, geht schon. Turtles cool.
Aber eben, Turtles cool, aber sind sie, ich gehe ins Kino cool.
Ja, ich meine, das ist wieder was anderes, aber ich jetzt zumindest. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich jetzt dir und mich gefragt habe, gehen wir Turtles, wäre es auch mitgegangen.
Ja, nein, ich hätte gesagt, ich muss lüften, ich kann nicht.
Aber ja, ich hätte ihn schon gerne auf Englisch, also sollten sie doch noch auf Englisch spielen, werde ich auf alle Fälle nochmal gehen und werde dann schauen, wie
es spricht denn der Zahl ausschaut. Der Seth Rogen?
In Bebop.
Ah, okay.
Der Bebop ist es Warzen, ist es Schwein oder ist Nasan? Bebop und Rocksteady, boah, Schande
der über Daddy ist es Nason, oder?
Ja.
Bebop ist Warzen.
The Rocksteady ist es Nason, genau. Bebop ist es Schwein. Ja, der Zugang ist ein bisschen, die Origin-Story ist ein bisschen anders erzählt, wobei mir dann der Chris ein bisschen mir aufgeklärt hat. Der Splinter ist je nachdem, was man geschaut hat, Original-Comics und oder Zeichentrickserie aus den 90er, ist der Splinter einmal ein Mensch, der zu einer Ratte wird und einmal eine Ratte, die zu einem Mensch wird.
Ja.
So und im Film ist es jetzt auch wieder so, dass der Splinter ursprünglich eine Ratte war, und die zu so einer menschenartigen Ratte wird. Und in dem Film ist halt so Andersartigkeit und nicht dazupassen und irgendwie anecken oder anders sein und vielleicht sogar, jetzt lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber vielleicht sogar so anders sein, dass man einfach nicht ins Umfeld oder in die Gesellschaft passt, ist halt ein Riesenthema. Also die Turtles werden halt so als Vehikel genommen, dass du einfach nicht akzeptiert wärst, wenn du anders bist, was so hingeht, so weit geht, dass Leute dich einfach hassen, weil du nicht so bist, wie sie wollen, dass du bist. Also das Mutantsein der Turtles wird halt quasi ist ein Sinnbild für was nicht Norm entspricht. Ja. Da gibt es ja viele Sachen, die wo Leute einfach gehasst werden, weil sie nicht so sind, wie die Leute sie haben wollen. Sexualität, Aussehen. Und das wird halt in dem Film, glaube ich, ist schon ein großes Thema in dem Film. Ja. Und da gibt es, glaube ich, Leute, die finden das nicht gut. Die wollen, also.
Wir müssen weg, die Turtles.
Sind dem Thema vielleicht überdrüssig oder haben sich an dem satt gesehen oder satt gehört oder wollen was anders sehen und hören. Und mir ist schon klar, dass wenn man jetzt, die Welt hat schon viele Probleme und viele Schwierigkeiten und ich gehe ins Kino und will quasi ein bisschen Eskapismus und will mal einen Film über riesige Ninja-Schildkröten anschauen und will einfach eineinhalb Stunden vergessen, wie die Welt da außen ist und will nicht schon wieder, dass die Schildkröten, die in Ski zu kämpfen, die gleichen Probleme haben wie ich, wenn ich irgendwie nicht so bin, wie manche mir haben wollen. Ja, ich kann schon verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht so gut ankommt bei manchen Leuten, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass das ein cooler Film ist, den man cool schauen kann, mit viel Oldschool-Hip-Hop. Der Trent Reznor von den Nine Inch Nails hat den Score vom Film gemacht,
cool.
Der erstaunlich krass ist. Also so richtig, wie man es vom Trent Reznor sich vorstellt, so Nine Inch Nails-artige Industrial, deftige Industrial-Sounds. Und der Soundtrack ist halt hauptsächlich Hip-Hop-Classics und Hip-Hop neue Hip-Hop-Lädeln.
Hip-Hop?
New York-mäßig. Ja, richtig geil, finde ich. Also ich finde, man kommt da voll auf seine Kosten, wenn man die Turtles mag. Und ja, als Turtles-Fan habe ich sau viel Spaß gehabt.
Ja, du bist ja nicht nur Turtles-Fan, du bist ja auch, meine nächste Frage knüpft daran an, du bist ja auch New York-Fan.
Oh ja.
Ist das ein Thema in dem Film? Also ist das der fünfte Turtle New York? Oder ist das nicht wirklich ein Thema?
Du meinst so wie bei Gotham City. Also du meinst so wie bei Ghostbusters. Ja. Boah. Ich hätte gesagt nicht. Aber die Turtles sind halt untrennbar verknüpft mit dem New York Sewer Kanaldeckel.
Ja.
Also die Kanalisation ist auf alle Fälle wieder ein Riesenthema. Ist natürlich, sie wohnen da, sie leben da und das ist ja ihr Ding, wie sie sich in der Stadt fortbewegen. Dass die Stadt selber... Na.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das bis jetzt immer so war, aber...
Na, ist es diesmal auch nicht.
An dem Charakter war es.
Was aber schon im Film dargestellt wird, und so haben wir das ja auch, Marco und ich waren ja mit Martin zusammen einmal in New York 2012.
Was? Wir waren in New York, echt?
Ja, und was man im Film schon...
Das haben wir auch 3 Wochen in der Kanalisation gelebt.
Was man schon mitkriegt im Film, und das ist das, was mich mitunter am meisten fasziniert hat, dass ein fast kaum merkbarer Wechsel an Tag und Nacht stattfindet, was die Lebhaftigkeit der Stadt angeht.
Mhm. Stimmt,
also ja. Wenn du um 2 in der Früh ist fast kein merklicher Unterschied wie um 2 am Nachmittag. Das so, ja. das
aber da mal teilweise die Geschäfte offen, also
ja,
das da, ja geil ist.
Ja, was das Pulsieren der Stadt angeht. Also das wird im Film ganz gut dargestellt, dass sie quasi auch nachts einkaufen gehen. Also sie gehen nachts aus und ja, hat halt alles offen und die Leute...
Haben sie wieder so einen Trenchcoat zum Verkleiden? Und der Hut?
Nein, beim Einkaufen nicht, aber dann spart er schon noch. Das mit dem Trenchcoat und mit dem Hut, nein.
Das war ein Zeichentrick, war das oft.
Genau, ja. Es wird ein bisschen anders gelöst. Okay. Auch ganz cool eigentlich, ja.
Ja.
Gut.
Klingt nach einem netten... Nett ist jetzt blöd gesagt, gell. Jetzt mal, wenn ich nett sage, weil ja sofort ermahnt von Arbeitskollegen. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße, sagen sie dann immer. Und... Nein, es kann trotzdem eine nette Abendunterhaltung sein. Gehst mit ein paar Leuten, Turtles schauen, ein bisschen Nostalgie. Oh, ich hab damals den Rokusaki gehabt noch, bevor er zur Ratte geworden ist.
Jetzt muss ich ein bisschen was zum Stil sagen von dem Film, weil das ist computeranimiert, aber so, als ob man Zeichentrick computeranimiert hat. Ich sag jetzt, wie Arcane von Netflix. Das ja auch so ausschaut wie ein animierter Zeichentrick. So schaut Turtles auch aus. Aber es schaut zum Teil aus, als wären es Kinderzeichnungen. Also ganz viele Sachen sind so absichtlich schier gezeichnet. Im Hintergrund und so. Und es ist trotzdem aber 3D animiert. Und was mir schon aufgefallen ist, alle Menschen sind unfassbar schier gezeichnet. Das sind also, die haben so schiefe Gesichter und eine dicke und eine dünne Backe und ganz so morphte Gliedmaß, also alle Menschen schauen total seltsam aus. Das ist schon, also der ganz eigenen Look der
Film. Ja, aber das ist eben, computeranimierte Filme sind schon weit gekommen. Früher hat halt noch alles ausgeschaut, wie so PlayStation-Zwischensequenz.
Ja.
Und genau, heutzutage ist eben Spider-Man oder so, das ist ja Wahnsinn, was die machen. Und eben Arcane auch, wie du sagst.
Da ist irgendwie so, immer früher immer gedacht, ja, schade, dass es keine handgezeichneten Sachen mehr gibt, so, weißt, wenn man sich, und das war halt so eine Zeit, wo man, wenn du jetzt die MGM, Tom und Jerry Sachen aus die 50er Jahren anschaust, mit wie viel Liebe die halt gemacht sind, und dann hast du, was waren damals die schlimmsten Sachen waren, die computeranimierte Mickey Mouse aus die frühen 2000er oder so, was halt echt schrottig aus, echt trashig ausgeschaut hat.
Also jetzt war ein Helmi einmal computeranimiert.
Ja.
Ich glaube, der ist jetzt auch wieder Puppen, der Helmi.
Ja, und die ist aber computeranimiert, verstehst du? Aber jetzt, so wie es jetzt ist, so kann ich auf alle Fälle damit leben. Hey, ist einfach, so schaut einfach die neue Animation aus. Also was man halt, wie du sagst, was man alles machen kann, das ist ja fantastisch. Das,
ja. Und die Wetter könntest auch, ist dann trotzdem aus dem Computer das so machen, dass es halt ausschaut wie Tom und Jerry. Und dann können sie es auch in 3D plötzlich zeigen, aber es schaut immer noch gezeichnet aus.
Ja, ist ja das beste Beispiel, finde ich, ist ja die Cuphead-Serie.
Ja, die habe ich
Wie
leider nicht
geil,
gesehen, ja.
ja, wie geil das ausschaut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das haben wir im Computer gemacht. Aber es schaut halt aus wie ein 30er-Jahr-Cartoon, wie Steamboat Willie so. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das animiert ist eigentlich.
Ja, es heutzutage, glaube ich, ist echt selten, dass wirklich so handgezeichnet noch was animiert wird.
Und das schaut halt dann, ich habe oft zum Chris gesagt, die jetzige, das Synthwave oder Retro-Synthwave, war das gerade das rausgekriegt. Die Musik, die ist ja echt so Future Corp oder Power Glove oder die ganzen Carpenter Brew oder ja, die ganzen Bands halt, das klingt ja 80er-mäßiger als die 80er waren.
Ja.
So hat ja nichts klungen in die 80s, so 80s-mäßig, wie das heutzutage klingt oder Mitch Murder oder so. Und so ist es mit Cuphead auch. Das schaut Steamboat williger aus, als das Steamboat Willi war.
Ja. So, Anti. Ich
Jo,
glaube, wir müssen
Marco.
Schluss machen. Wir haben so die Stunde ungefähr erreicht.
Manchmal
Und
ist der Michi stolz auf uns.
ich glaube schon. Ich glaube schon. Während er sich kuriert, ich glaube, er hat sich jetzt schneller kuriert, weil er unterbewusst mitgekriegt hat, was wir da abliefern wieder.
Die Jungs tragen den Podcast übers Ziel.
Ja,
Räche
und da ist mir was
Eintracht.
eingefallen zur letzten Folge, zur Folge 69, wo wir keine Witze über die Zahl gemacht haben. Dass ich nicht meinen Signature-Verabschiedungssatz gesagt habe.
Ja.
Sag, gell?
Ja.
Ja, das muss ich heute nachholen, aber mach du zuerst.
Okay. Gut. Die Verabschiedung. Es war ganz überraschend, Zweiergespann mit Mako. Hat mir sehr gut gefallen, sau viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt mit Frühstücksflocken und mit schönem Wetter am Wochenende genießen können. Folgt auf Instagram. Wir ballern leider auf Instagram nicht mehr so viel raus wie zu den Anfangszeiten des Podcasts. Da ist die Schande ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ändert. Aber es ist, wir sind alle mit Popkultur, Konsum beschäftigt. Ich sage jetzt mal als Ausrede. Aber
Und vielleicht ist er wer verheiratet jetzt.
vielleicht ist er wer verheiratet. Folgt uns trotzdem auf Instagram, aber horcht auf alle Fälle unseren Podcast. Habt viel Spaß damit. Werdet, wenn es wollt, Patreon oder schenkt ein Patronat an jemanden, wenn es wollt. Aber natürlich sind wir auch über einfach ganz normale Hörerinnen begeistert und freuen uns, wenn ihr unseren kleinen Podcast nächst. Und bis nächste Woche.
Ja, und ab und zu, also zweimal haben wir das jetzt probiert, auf Twitch streamen, Streamer halt was auf Twitch. Wir schreiben das eh in Instagram wahrscheinlich, wann es live geht. Und mir ist da jetzt
Oh, genau.
aufgefallen, das ist nur eine Woche gespeichert auf Twitch. Jetzt ist schon unser Monkey Island Ausflug, kann man schon gar nicht mehr anschauen. Das heißt, ich werde in
Aber
Zukunft jetzt das alles archivieren, da, dass wir das vielleicht später auf YouTube noch einladen.
okay,
Ja,
ja.
das werden wir ab
Das
und zu
stimmt.
machen und ausprobieren.
Genau, haben wir eigentlich einen YouTube-Channel?
Offiziell haben wir keinen. Entweder lade ich das bei mir rauf oder ja, wir machen einfach einen neuen.
Oh, das klingt ja
Ja.
super. Das ist mal was.
Ja. Ja, und dann bleibt mir einmal zu sagen, danke fürs Zuhören und bleibt cool.
Ja, er hat's gesagt.
Ja.
Ja.
Ciao.
Tschüss.